Hier ist Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open.
Tea Time am Moving Day. Hallo aus Eichenried von dem BMW International Open. Der Samstag ist noch nicht ganz durch, wenn wir hier aufnehmen. Das schon mal als Vorabinformation. Aber die wichtigste Information ist, Bernd hat, kann man sagen, seine Strafe eingelöst. Ist Quatsch, ne? Wettschulden waren es ja auch nicht.
Es waren keine Wettschulden. Es war im Endeffekt mein Fine, mein Fee, ja, das ich zahlen musste wegen meines pflegelhaften Verhaltens geradezu, weil ich gestern ja natürlich auf der Driving Range, ohne Spieler zu sein, einfach Bälle geschlagen habe. Und dann hatte mir ja der Turnierdirektor Marco Kausler auferlegt, dass das mindestens ein passendes Bier kostet.
Naja. Mindestens.
Und wie wir halt sind von Tea Time, hatten wir 2 Kästen Bier dabei.
So sieht's aus. Vielen Dank an der Stelle an Benediktiner Weißbräu, die ja auch Partner der BMW International Open sind. Also ihr könnt auch, ohne dass Bernd hier sowas macht, dieses leckere Bier auf der Anlage genießen. So, schauen wir mal, was heute so alles passiert ist. Wir müssen über Tim Wiedemeyer sprechen.
Ja.
Er war vorgestern hier bei uns in der Tea Time-Folge zu hören. Amateur, hat heute eine entspannte minus 3 hingelegt und liegt insgesamt aktuell mit einer minus 9 auf dem geteilten 16. Platz, wenn wir hier aufnehmen. Schon nicht so schlecht.
Ziemlich gut. Er hat ja am gestrigen Freitag hat er ja am Ende nochmal einen richtigen Booster gezündet.
Da waren plötzlich alle Social-Media-Kanäle der DP World Tour waren voll mit Tim Wiedemeyer.
Voll mit Tim Wiedemeyer und auch cool, weil wir hatten ja am Tag davor natürlich ihn auch als, sag ich mal, einen der größten Hoffnungsträger Deutschlands angekündigt. Also wir wissen wie immer Bescheid. Und dann hat er gestern wirklich eine geniale, ich glaube eine 66 hat er gespielt. Ist heute, wie gesagt, wie Jens auch schon sagt, im Moment geteilter 16. Und nur ein Deutscher ist im Moment besser.
Tja, Madi.
Madi Schmidt, ne?
Madi Schmidt
ist auf Platz 11 im Moment mit 10 unter Par gesamt. Und ja, hat damit, die zwei haben damit im Moment so mit als einzigste deutschsprachige leider die Chance, vorne noch mitzumischen morgen.
Und wer wieder für Spektakel sorgt, im negativen wie auch im positiven Sinn, ist halt Marcel Siem. Ne? Der hat ein paar Bogies gespielt, okay. An der 6 hat er eine 8 gespielt heute, dafür aber dann an der 16 eine 2. Also ein Eagle an der 16 kann man mal machen, geht, habt ihr ja auch schon immer gesagt hier in der Folge, die 16 kannst du attackieren, wenn du dich traust. Aber ja, das hat es leider dazu geführt, dass er jetzt heute mit einer plus 2 ins Clubhaus gekommen ist, mit einer minus 5 jetzt im Turnier unterwegs ist. Gestern dachten wir ja, okay, der spielt vorne mit, könnte der erste Turniersieg in Eichenried für ihn werden.
Er wird es nicht.
Er wird es definitiv nicht.
Ja, es ist immer ein bisschen schade. Ne? Ich meine, er sagt ja immer wieder im Moment auch, und er ist ja die letzten Wochen auch viel in Social Media gewesen und auch hier in den Pressekonferenzen, dass er im Vergleich zu früher da deutlich zugelegt hat, was, sage ich mal, seine emotionale Stabilität angeht. Solche Scorekarten wie heute sprechen eher ein Ticken fürs Gegenteil.
Also, aber er hat auch gesagt, es ist bei ihm halt so. Entweder er reißt alles nieder, klar, oder es ist die geilste Geschichte der Welt.
Klar, aber es sind schon teilweise sehr, sehr krasse Achterbahn-Scorekarten, die er uns da vorzeigt. Und, aber wie gesagt, er davon lebt sein Spiel ja auch im Positiven. Und wir wünschen, ja, ich hoffe natürlich, dass er morgen nochmal einen richtig schönen Abschluss hat, aber leider hat er mit dem Sieg nichts mehr zu tun.
Martin Keimer war heute bei uns auf der Bühne.
Zum allerersten
Mal war er bei uns im Podcast. Das ist eigentlich auch geil.
Endlich.
Endlich hat er sich getraut. Ja, aber es war toll. Wir hören mal rein. Ein Riesenapplaus. Bernd Ritter hat ihn gerade abgeholt. Hier ist Martin Keimer.
Ja, wo du willst.
Wir sind alle an, oder?
Das ist heiß. Es ist schön warm, aber du hast wenigstens den richtigen Hut für die Hitze.
Ja, ich finde, den habe ich seit 2, 3 Turnieren auf. Und ganz ehrlich, der Nacken ist geschützt, die Ohren sind geschützt, ist super.
Perfekt. Du hast gestern gesagt, die paar Fünf sind nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Wie war es heute?
Ja, ich hatte gestern bei der Pressekonferenz gesagt gehabt, dass normalerweise die paar Fünf sind ja für uns die eigentlich so die Löcher, wo du die Birdie spielst. Und 50% der Par 5 sollte man eigentlich Birdie machen. Und ich hatte halt auf diesen 8 Par 5 Löchern auf Donnerstag, Freitag habe ich halt Level Par gespielt. Im Vergleich zu Marcel zum Beispiel, ich glaube, er war 4 oder 5 unter. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Heute habe ich 2 Birdies gemacht, 2 Pars, das ist in Ordnung. Aber um halt wirklich einen Schritt nach vorne zu machen, musste die schon alle Birdie machen. Ne? Vor allen Dingen, ich tritt so ein bisschen auf der Stelle gerade. Das ist ein bisschen schade. Man braucht halt so eine tiefe Runde hier in München.
Wir haben im Vorfeld oft in der Proberunde tatsächlich drüber gesprochen, dass der Platz einem ja eher sehr, sehr einfach vorkommt vom Scoring. Also ich hatte auch mal in meiner jugendlichen Naivität minus 23 als Winning-Score rausgehauen, weil ich nur gesehen habe, wenig Rough, Bälle gehen weit, weiche Grüns. In der Pressekonferenz hattest du ja schon gesagt, dass sich der zweite Tag natürlich deutlich leichter gespielt hat, weil es ein bisschen feuchter war sofort. Da war eher das Wedge- und Spin-Thema ein Problem. Wie war es denn heute? Beziehungsweise hattest du erwartet, dass die Scores so sind, wie sie sind, oder hast du es auch ein bisschen tiefer erwartet?
Der erste Tag hat mich wirklich ein bisschen überrascht. Ich hätte schon gedacht, dass mehr Spieler in dieser 4, 5, 6 unter Region sind. Aber es war schon relativ windig. Und wie du schon gesagt hast, gestern war es ein bisschen tricky, gerade mit dem Spin, die Kontrolle bei den kurzen Schlägen hinzubekommen. Aber heute ist wirklich ein schöner Sissy-Tag. Also besser geht's nicht. Da gibt es wirklich gar keine Ausreden. Der Platz ist im guten Zustand, du hast super Grüns. Wir haben heute Morgen gespielt, da sind noch nicht viele Leute über die Grüns rübergelaufen. Also wenig Spike-Marken gehabt, wenig Unebenheiten, da gibt es eigentlich keine Ausreden. Ich hatte mit meinem Mitspieler, haben wir an der 18 drüber gesprochen gehabt, was heute ein guter Score ist. Und ich glaube, 3 unter Par ist so ein Level-Par, würde man sagen. Also 3 unter Par sollte man schon spielen, um mindestens die Position zu halten, beziehungsweise vielleicht ein paar Plätze nach oben zu kommen.
Jetzt bist du hier in Deutschland mal wieder. Viele Menschen schauen dir beim Golfen zu, aber drumherum passiert ja dann auch unheimlich viel. Ist so eine Woche zu Hause in Anführungszeichen viel stressiger als all die anderen Turniere, weil eben noch so viel von dir was wollen? Wir ja unter anderem auch. Also ist viel mehr los drumherum. Wie empfindest du das? Oder bist du mittlerweile da, nicht abgebrüht, aber ist es für dich quasi Business as usual?
Nee, Stress hört sich so negativ an. Ja. Klar man hat weniger Zeit, um zu trainieren und um ins Fitnessstudio zu gehen oder Zeit auch mit der Familie zu verbringen, absolut. Ich habe jetzt zum Beispiel gar nicht trainiert, nach dem Pro-Am nicht, gestern nicht und am Donnerstag nicht. Ist für mich ungewöhnlich, aber man weiß halt, wenn man so eine Woche geht, da gibt es andere Prioritäten. Macht mir ja auch Spaß, so Dinge zu machen, auch über Golf zu sprechen, vielleicht den einen oder anderen zu inspirieren, auch mit dem Golf anzufangen. Und das weiß man, das weiß ich jetzt seit 2008, seitdem ich Profi bin und hier das erste Mal mitgespielt habe, beziehungsweise das erste Mal erfolgreich mitgespielt habe, dass das einfach mit dazugehört. Und Stress wäre das falsche Wort. Man hat einfach andere Verpflichtungen, die völlig in Ordnung sind und die auch richtig sind.
Ist es dann über die Jahre, ich meine, du bist jetzt ja auch schon eine Weile dabei, ich glaube 2006 Profi geworden, richtig? 2005 Profi geworden und hattest ja eine sehr, sehr steile Karriere, wie wir alle wissen und hast dann hier die ersten Jahre gespielt, hast dann ja auch sehr, sehr früh hier gewinnen können tatsächlich. Wenn du das jetzt vergleichst, sage ich mal, eine Woche, jetzt zum Beispiel diese Woche hier, du bist jetzt hier, ne, es ist natürlich wie immer viel los um deine Person. Hast du das über die Jahre, du hast gelernt, damit umzugehen, aber konntest du das auch ein bisschen runterregulieren? Ich meine, du hast ein Team um dich rum sicherlich, wo du sagst, okay, wir legen die Termine so, dass es halt auch wirklich vernünftig darstellbar ist für dich, dass du sagst, du kommst trotzdem zu deiner Ruhe, du kommst zum Zeit mit deiner Familie. Oder ist es dann doch jedes Jahr, wo du dir denkst im Nachhinein, boah, das war dann doch wieder irgendwie ein Termin am Tag zu viel? Oder habt ihr das ganz gut im Griff?
Nee, wir haben es gut im Griff und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man muss sich halt fragen, warum und weshalb bin ich hier? Die Priorität ist, sich aufs Turnier vorzubereiten. Nichtsdestotrotz weiß man, man muss ein paar Abstriche machen, aber wie groß sind diese Abstriche? Dass ich jetzt nach der Runde mich nicht ausschlage oder vielleicht nicht noch eine Stunde ins Fitnessstudio gehe, wie normalerweise, wird mein Körper schon verkraften. Das sind einfach ein paar Dinge, die man organisatorisch planen muss und auch frühzeitig akzeptieren muss, dass es einfach so ist und das ist auch völlig in Ordnung. Und das ändert nichts daran, ob man jetzt besser oder schlechter spielt. Im Gegenteil, manchmal tut es auch gut, mal so eine kleine Veränderung zu machen und vielleicht nicht nur auf dem Golfplatz zu sein, auch mal andere Dinge zu machen, das, was wir zum Beispiel machen. Und das tut auf jeden Fall gut und ist keine große Veränderung. Nee.
Wie war das denn im Vergleich jetzt zu den letzten beiden Tagen? Ihr wart als deutscher Flight unterwegs mit der Energierakete Marcel Siem. Wir hatten gestern Nikolai von Dellingshausen hier bei uns, der dann gesagt hat, naja, also eher gesprochen aus seiner Sicht, Nikolai hat gesagt, ich und Martin sind so ungefähr vom dem Level her vom Typ her relativ gleich, aber Marcel, der geht halt dann mal hoch und runter und so. Lenkt das ab oder kennst du Marcel schon so gut, dass du sagst, das ist halt die Type?
Ja, ich spiele mit Marcel total gerne, weil du halt weißt, dass sehr viel Energie, sehr viel Feuer im Flight drin ist. Und ich denke dann immer, ich kann so ein bisschen unterm Radar spielen. Klar, er nimmt die Fans natürlich auch total mit, macht auch total Spaß. Nur jeder Spieler hat halt seine Art und Weise zu spielen. Und ich bin halt nicht jemand, der viele Auf und Abs hat. Ich versuche es halt wirklich total steady zu halten. So habe ich mir halt immer, so ist es für mich am normalsten. Ist halt authentisch. Und Marcel ist auch mega authentisch. Und das, glaube ich, das Schöne auch daran, mit ihm zu spielen, ihm zuzuschauen, wie auch heute. Ich glaube, er hat einen Triple Bogey in der 6 gemacht, dann direkt Birdie 7, Birdie 8. Da geht es halt rauf und runter. Klar ist das total spannend zu sehen. Und ich spiele gerne mit ihm, wie schon gesagt, weil es halt, er nimmt halt die ganze Aufmerksamkeit so ein bisschen auf sich und ich kann mein Ding machen und mein Spiel spielen.
Ich würde mal gerne so die Herzfrequenzkurve von euch beiden sehen, so über 18 Loch. Also ich glaube, Martin ist hier so und Marcel ist dann, ist wie so die Alpen oben drüber, ja, über dem Starnberger See unten. So stelle ich mir das vor.
Ja, aber das ist das Schöne, ne? Also deswegen spielt er halt auch so gut Golf. Er hat halt so viel Feuer da drin und ich glaube, das finden die Leute auch super. Und er war schon immer so, wie er auch gestern bei der Pressekonferenz gesagt hat. Und er hat seinen Weg gefunden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass jeder seinen Weg findet. Es gibt kein richtig oder falsch.
Er hat sich aber gestern bei der Pressekonferenz auch gewünscht, dass ihr morgen zusammenspielt. Was glaubt ihr denn jetzt? Also Bernd hat am Anfang der Woche gesagt, minus 23, die Nummer ist raus. Aber was glaubt ihr denn?
Ist ja in Ordnung.
Was ist der Winner-Score morgen? Wo landen wir so ungefähr?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht genau, wo der Leader gerade ist. Ich glaube bei 12, 13 unter Par.
Ja. Ich guck mal kurz. 13 steht
ja.
Da.
13, ja.
Also ich würde sagen, mit 17 hast du eine gute Chance. Weil das Wetter wird, glaube ich, nicht ganz so gut wie heute. Deswegen 17, 18 unter 23 ist also, schon viel gut laufen. Ja. Aber ich glaube, 18 wirst du auf jeden Fall die Rede halten dürfen. Mit 17 musst du vielleicht ins Stechen.
Okay. Du hast jetzt gesagt, die letzten Tage Training und so weiter wahrscheinlich heute dann auch nicht mehr. Aber was änderst du vielleicht von heute auf morgen an deinem Spiel? Was ist dir heute noch so ein bisschen aufgefallen, wo du gedacht hast, das muss ich morgen noch ein bisschen besser machen?
Im Golf ist ja immer so, man hat mal so ein paar, man hat Tage, wo du es total fühlst, wo du vom Schwung her total drin bist. Du hast nicht wirklich viele Schwunggedanken, die man generell eher nicht haben sollte, aber so ein, zwei Schwunggedanken, ich weiß nicht, war bei dir wahrscheinlich ähnlich in deiner Karriere, die habe ich schon immer. Und das war super am Donnerstag und Freitag, da habe ich wirklich total gut nach vorne spielen können, viele Fairways getroffen. Aber aus anderen Gründen halt nicht den tiefen Score gespielt. Und heute, ich habe sehr wenig Fairways getroffen. Ich hatte einen schwierigen Start mit den beiden Bogies, wo ich keine guten Schläge gemacht habe. Habe mich dann auf den zweiten Neun gut gefangen, habe einen besseren Rhythmus hinbekommen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste im Golf, dass man dann irgendwie einen Weg findet, das Spiel zusammenzuhalten. Und das habe ich ganz gut gemacht heute. Und morgen geht es dann eher darum, eine bessere Vorbereitung zu machen, weil heute war so ein bisschen bei mir ein bisschen Stress drin. Ich war ein bisschen später auf der Driving Range, alles war ein bisschen stressig. Und das ist eher der Fokus. Die Vorbereitung muss ein bisschen besser morgen laufen und dann ist alles von den ersten 9 abhängig. Wenn du die ersten 9, 3, 4 unter Par spielst, dann hast du einen guten Momentum auf deiner Seite, dann machst du echt Spaß, weil du weißt, okay, heute kann vielleicht die 6, 7, 8 unter Par kommen, weil das auf den Golfplatz auf jeden Fall möglich. Und wenn es nicht so ist, dann habe ich trotzdem eine super Woche gehabt und ich spiele einfach sehr, sehr gerne hier in München und hoffe, dass ich nächstes Jahr auch wieder mitspielen kann. Wenn kein anderes Turnier auf der LIV Golf Tour ist, werde ich auf jeden Fall hier in München wieder dabei sein, weil es einfach ein schönes Turnier ist, was mir am Herzen liegt.
Das ist wirklich was alle Spieler sagen. Also diese BMW International Open, egal mit wem du sprichst, das ist immer was ganz Besonderes. Woran liegt das?
Ja, guck mal, sowas, was wir jetzt hier sehen, sind viele Zuschauer da, ist sehr viel für die Zuschauer, für Kinder. Ich glaube einfach, es ist ein Event. Andere Turniere sind Golfturniere, aber hier ist es wirklich ein Event. Hier kommen auch wahrscheinlich viele Leute hin oder einige Leute hin, die gar kein Golf spielen, aber werden vielleicht inspiriert und fangen vielleicht an in den nächsten paar Wochen. Und das hast du bei anderen Turnieren nicht. BMW ist total konstant. Und das hast du heutzutage überhaupt nicht mehr so, weil viele wollen halt hier und da an jeder Ecke ein bisschen sparen, was natürlich auch verständlich ist. Und aber BMW ist ja total konstant über die letzten, ja, seitdem ich mitgespielt habe, seit 2003 war mein erstes Jahr. Da weiß ich noch, bin ich mit meiner Mutter hier rumgelaufen, habe mir die verschiedenen Stände angeschaut, um überhaupt ein Gefühl dazu bekommen, wie es überhaupt auf der European Tour aussieht. Und das ist, glaube ich, schon beeindruckend, dass man das Jahr für Jahr immer wieder so herrichtet hier.
Was glaubst du denn, wie lange du brauchen würdest, wenn du jetzt den normalen Weg hier zurück zur Players Lounge nehmen würdest? Wie viele Stunden würdest du brauchen mit den ganzen Autogrammen und den Selfies, die man machen muss?
Ja, ich finde es einfach schön, dass wenn ich nach der Runde reinkomme und dann sehe ich da viele Kinder und Jugendliche. Das finde ich einfach schön. Viele haben auch die Kappe von meinem Stiftungsturnier angehabt, von meiner Junior Series, die dieses Jahr ist. Einige Turniere haben wir ja hier auch in Bayern gehabt. Und das finde ich einfach schön. Und wenn man Kindern Autogramme geben kann oder Fotos oder einen Golfball oder einen Handschuh. Ich weiß, wie ich damals hier war als Amateur. Und als Kind, teilweise in Köln bei den Turnieren, da habe ich mich auch total drüber gefreut, wenn ich einen Ball von Harrington oder Ernie Els oder von wem auch immer geschenkt bekommen habe. Und das ist ja eine ganz kleine Geste, aber ich hatte den Ball halt über Jahre in meinem Kinderzimmer. So. Und dann ein paar Jahre später habe ich mit den Ryder Cups gespielt. Aber das sind halt einfach so Kleinigkeiten, wo du, glaube ich, viel für die Kinder machen kannst, die uns überhaupt nichts kosten.
Das machen wir übrigens auch morgen wieder. Wir werden wieder zweimal auf der Bühne sein im Tournament Village. Uhrzeiten geben wir auf Instagram durch, weil morgen am Finaltag ist natürlich klar, läuft alles ein bisschen anders. Und da werden wir uns dann nochmal zusammensetzen und euch dann pünktlichst auf Instagram Bescheid geben, wie und wann und wo ihr uns dann da auf der Bühne sehen und hören könnt. Zweiter Gast, mittlerweile eigentlich so eine Stammgeschichte, die wir hier bei den BMW International Open machen. Esther Henseleit ist halt jedes Jahr da, passt irgendwie in den Turnierkalender.
Esther, das ist wirklich geil. Ja genau, wir hatten sie genau vor einem Jahr, hatten wir sie hier, jetzt haben wir sie wieder hier zum zweiten Mal. Und was soll ich sagen, es ist immer wieder super, super angenehm, mit ihr die Bühne zu teilen.
Weißt du das eigentlich noch? Als wir letztes Jahr hier ein bisschen, ein paar Meter weiter rechts gesessen sind, haben wir schon drüber gesprochen, hey, bald Olympische Spiele und so. Und ich meine, ich wollte nochmal in die Folge reinhören, du hast es uns eigentlich versprochen.
Ja.
Ja.
Weiß ich nicht mehr genau, was genau meine Worte waren, aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir hier letztes Jahr auch so saßen und ja, das war kurz vor Olympia.
Ja, Silbermedaille. Gestern Abend haben wir uns auch auf einer Veranstaltung kurz gesehen. Du bringst sie ja dann auch immer mit. Ist das? Ich finde das immer
wie
so.
Wie sehr nervt es dich inzwischen? Wir würden es einfach mal ganz gerne direkt wissen. Und wo ist sie? Sie ist nicht hier.
Also nerven tut es auf jeden Fall gar nicht. Sie kommt auch nur zu besonderen Anlässen wieder raus.
Oh, okay.
Nein, ja, also die ist auch hier dabei. Steht da drüben in der Tasche. Also können wir vielleicht gleich nochmal rausholen.
Wow, ja. Ich habe sie gestern schon gesehen, Bernd, aber du kannst natürlich auch nochmal gucken.
Ich würde sie schon gerne mal streicheln, so einmal. Also die Medaille.
Aber die ist ja auch in so einer ganz besonderen Schatulle. Also ich dachte immer, okay, das ist die Medaille an sich. Ich habe die auch gar nicht so groß eingeschätzt. Also die ist ja wirklich größer, als man denkt. Wie ist das jetzt mittlerweile? Weil jeder will ja von dir wissen, wie fühlst du dich, wie war das und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht in die Richtung, was Bernd gerade gesagt hat, aber die meistgestellte Frage ist ja wahrscheinlich, wie ist es, Medaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen zu sein?
Ja, es ist schön. Ich meine, es war was ganz Besonderes und es ist eben auch nochmal was, wo jetzt nicht nur Golfer wissen, was es ist, sondern wirklich ja, jeder, dem man so auf der Straße begegnet, weiß, was die Olympischen Spiele sind. Und da war es schon sehr schön zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit der Golfsport in Deutschland bekommen hat. Was für eine...
Da ist sie. Guck mal, ist schön, das aussieht.
Oh, ist das schön hier, Menschenskinder.
Ja,
Finger weg. Es darf nur Esther wahrscheinlich auf... Darf der das aufmachen? Oh Gott, oh Gott.
Darf ich es aufmachen? Oh, 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 Moment. Oh. Guck. Darf ich mal kurz vorlesen hier? Ja. Ich würde das Englische, nicht das Französische vorlesen. An Olympic medal is forever, so you can wear your Olympic medalist pin with great pride every day. Unterschrieben von Thomas Bach.
Alter. Ja.
Geil, geiles Ding.
Als du noch, war ja. Das schon Golf Olympisch?
So alt bin ich noch nicht, ja. Nein, ich war auch mal in der erweiterten Auswahl, wie das immer, ich vergesse immer die Namen. Ich musste dann auch hier schön schon immer Buch führen, wo ich jeden Tag bin, damit die jederzeit kommen können, um, naja, zur Kontrolle vorbeizuschauen, zur Dopingkontrolle quasi. Und Genau, aber hab dann zurückgezogen tatsächlich, weil das war dann auch, das ging dann um Tokio, war das tatsächlich. Und da kam dann Corona und es war ein Riesenchaos. Ich hätte es auch nicht geschafft von meiner Leistung her, aber ich hatte schon auch mal, ich sag mal, in den ersten Schritten des olympischen Zirkus war ich mal mit unterwegs. Aber was ich sehr, sehr lustig finde, ist, dass als es in Rio das erste Mal olympisch war, 2016, da, sag ich mal, war ja so, es wurde dann bekannt ein paar Jahre vorher, okay, Golf ist wieder olympisch, und dann jeder so, naja, ist mir doch egal, so ungefähr. Also unter den Profis und Proetten meine ich jetzt, weil Golf hat ja, ich sag mal, ein Major-Sieg hat immer zum Traum gehört, finde ich, als Kind, als Golfer oder diese großen. Aber der Olympiasieg nie, weil der war ja nicht realistisch, weil es gab ja kein Golf bei Olympia. Und auf einmal war das dann so, Fakt, okay, es gibt jetzt Golf bei Olympia, und jeder war so, nee, das passt nicht in meinen Kalender rein. Das, also wir hatten ja auch damals, ich kann mich schon erinnern, viele Absagen auch natürlich, ne, auch vor allem von den Männern, die gesagt haben, nee, da gibt es kein Geld, das passt nicht in den Kalender, ist mir egal. Und es hat sich ja schon sehr, sehr drastisch geändert.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so genau zur richtigen Zeit im Golfsport aufgewachsen für die Olympischen Spiele, da es eben so bekannt wurde, okay, Golf ist wieder olympisch, als ich so gerade in den Nationalkader gekommen bin, und dann wurde das alles so ein bisschen umstrukturiert. Das heißt, für mich war es schon so, okay, ich habe jetzt nicht als Siebenjährige im Fernsehen Olympia Golf geguckt, aber ich bin eben schon noch so ein bisschen damit aufgewachsen. Und ja, ich habe das Gefühl, das erste Jahr in Rio war so ein bisschen, wir gucken mal, wie es so läuft. Und dann Tokio war natürlich ein bisschen unglücklich mit Corona. Und jetzt habe ich so das Gefühl, Paris war jetzt das erste Mal, dass das Golfturnier wirklich so richtig gut war. Es war auch ein extrem guter Golfplatz, extrem viele Zuschauer da. Also ja, ich habe das Gefühl, dass ich das alles ganz gut getimt habe.
Aus Zuschauersicht habe ich das damals so abgefeiert, weil es kam ja dann auch mal nicht, wie wir es sonst gewohnt sind als Golffans, auf Sky, sondern es kam plötzlich in der ARD oder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und so einen ausgeflippten öffentlich-rechtlichen Fernsehkommentator habe ich noch nie erlebt. Und das allein fand ich so geil, weil plötzlich flippte die ARD und das ZDF flippten aus. Dankeschön, Esther, dass du auch das möglich gemacht hast.
Ja,
das werden wir
gerne.
Dir alle nie vergessen. Richtig?
Ja, ganz
richtig.
Genau, ganz genau.
So, abseits der Olympischen Spiele gibt es ja dann doch noch eine Tour, auf der du unterwegs bist. Läuft ja wie geschnitten Brot, muss man sagen. Oder bist du zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Letztes Jahr war extrem gut. Dieses Jahr ist auch gut gestartet. Ich hatte schon, war zweimal nahe dran an meinem ersten Sieg. Daran arbeite ich weiterhin. Aber ja, insgesamt bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit der ersten Hälfte des Jahres. Und jetzt geht es eben hier in Europa weiter in den nächsten Wochen. Und da freue ich mich auch extrem drauf.
Ja, der Juli ist richtig cool bei euch, ne? Jetzt kommt dann Evian nächste Woche. Dann, glaube ich, Woche Pause. Dann, ich habe mich gerade informiert, Scottish Open. Und dann die Women's Open. Also das sind natürlich in den nächsten vier Wochen drei richtige Kracher-Events. Und ich sag mal, du kannst auch deinen ersten Sieg, also du kannst direkt mit Major anfangen, wenn du möchtest. Also so ein Major-Sieg fände ich gut.
Ja, ich auch. und Evian ist bei uns eben auch immer was ganz Besonderes, weil es ein Major ist, was immer auf dem gleichen Platz gespielt wird. Fast so ein bisschen, jetzt nicht ganz, aber so ein bisschen wie Augusta bei den Herren. Das heißt, wir kennen den Platz alle extrem gut. Es ist extrem schön, jedes Jahr da wieder hinzukommen. Und ja, ich hatte da auch schon ein paar ganz gute Ergebnisse. Das heißt, ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn es dann wieder nach Evian geht.
Tee Time, der Golf-Podcast.
Und jetzt hast du die Medaille auch mal anfassen dürfen.
Das
ist schon geil, ne?
Ich war beeindruckt. Ich habe sie nämlich dann mal so kurz so aus der Hülle so einen Zentimeter hochgehoben.
Die ist schwer.
Das Ding ist schwer, Mann.
Ja.
Boah. Also ich verstehe schon, dass die Leute die nicht um den Hals haben, sondern in so einer Schatulle von einem Dienstboten angeschleppt bekommen haben wollen. Also was für ein Trumm, aber geil. Also das hat schon was. Auch die Schatulle mit dem Zitat drunter und der Unterschrift vom IOC-Präsidenten und sowas. Also ist schon stark.
Morgen dann das Finale, der große Sonntag bei den diesjährigen BMW International Open. Momentan spielt ja vorne ein gewisser Jos Leuthen richtig kräftig mit. Alter Kollege von dir und auch ein alter Hase auf der Tour.
Ja, total.
Das wäre auch mal der Hammer.
Also Jos Leuthen ist schon ein richtiges Urgestein, muss man sagen, der DP World Tour. Hat auch der Tour immer die Treue gehalten, ist seit, ich weiß gar nicht, ich müsste mal in die Stats reinschauen, seit wirklich Jahrzehnten dabei.
Und ich glaube, die KLM Open, die ich im Kopf habe, die er gewonnen hat, war 2013, kann das sein?
Ja, also wenn nicht sogar schon früher Siege da waren. Also wirklich, ja eigentlich, ich sag mal, der aus Holland kommend, der beste Spieler der letzten zwei Jahrzehnte, muss man ja einfach so sagen. Und die letzten Jahre war es vielleicht ein bisschen ruhiger um ihn. Aber deswegen immer schön, dass er vorne ist, weil das ist einfach ein guter Typ. Die Holländer sind allgemein, die Holländer sind entspannte Leute.
Das sind super Menschen, die machen gute Käse und haben tolle Tulpen und freuen sich vielleicht morgen auch auf einen Turniersieg in Deutschland. Leute, morgen sind wir wieder für euch da, dann gibt es die große Zusammenfassung. Wenn ihr hier draußen seid in Eichenried, freuen wir uns, wenn ihr da seid. Und ansonsten habt ein schönes Wochenende und bis morgen. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Schreibt uns, liked uns. tea-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.